die ferne Kaiserin, das Bild der Maria Theresias in Luxemburg, zwischen Ergebenheit und Misstrauen, das problematische Verhältnis zwischen Maria Theresia und den Ländern der böhmischen Krone, an Le cœur et la raison ou la réforme incarnée, so waren die drei echt Vierträge aus dem Konferenzzyklus zu der Herrscherin mit den vielen Kronen überschrieben. Wie Maria Theresia 1740 um Tod von ihrem Pap Karl VI. Trägeren an den Österreichischen Irflänner überholt hat, gauf ihrer Herrschaft kein Langdauer auf ihren allem Kinder völlig vorausgesucht. Der letzte Vortrag, den wir heute hören, belicht in der anderen die unterschiedlichsten Manieren, wie Maria Theresia sich gekonnt mit der Hülle von den demulgen Mitteln von der Herrscherrepräsentation, mit in der anderen Gravuren, Druckschriften an Haftzeremoniell erfolgreich konnte sichern. Weitere Informationen und Fotomaterial zu der Konferenz von dir wie gewinnt auf unserem Internetseite. Es lebe die Herrin, unser König, Maria Theresias Herrschaft im Spannungsfeld der Geschlechter. Tvortginegelo, der Dr. Sandra Hertel.
Am 13. Mai 1762 hielt Josef von Sonnenfels, der große Aufklärer, zum 45. Geburtstag Maria Theresias eine Festrede. Darin beschrieb er das Verhältnis von Maria Theresia zu ihren Untertanen seit Beginn ihrer Herrschaft mit folgenden Worten. Ich zitiere. Wir baten um einen Erben und wir erhielten eine Prinzessin, die mit allen Vorzügen des Männlichen die Reize ihres Geschlechtes vereiniget und durch die Sanftmut den Ernst der Majestät gemäßiget, liebenswürdiger gemacht hat. Wir erhielten eine Prinzessin, die ihre Macht nicht auf Knechtschaft, sondern auf Gehorsam, nicht auf Zwang und Schrecken, sondern auf die Liebe ihrer Untertanen gründet, die nicht über unsere Güter und Leiber, sondern unsere Herzen eine unumschränkte Herrschaft ausübet. Zitat Ende. Diese Einschätzung von Sonnenfels entspricht auch dem heutigen populären Bild Maria Theresias in der österreichischen Bevölkerung. Sie wird mit modernen Idealeigenschaften assoziiert und beispielsweise als sympathisch, führungsstark, einfühlsam und vernünftig charakterisiert. Als einzige weibliche Herrscherin aus dem Haus Habsburg gilt sie als Ausnahmegestalt in der europäischen Geschichte. Sie hat selbst geherrscht, mit ihrem Ehemann keine dynastische Pflicht, sondern eine Liebesheirat geschlossen und zudem 16 Kinder geboren. Kein Wunder, dass Maria Theresia auch in der heutigen Zeit als Identifikationsfigur herhalten muss, vor allem wenn es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht. Die französische Feministin Elisabeth Badinter bezeichnet Maria Theresia in ihrer neuesten Publikation daher als eine Working Mom, die sich für Mann und Kinder aufgeopfert, die Arbeit aber zu keiner Zeit vernachlässigt habe. Auch wenn dieser Vergleich naheliegend scheint, lässt er doch den historischen Kontext völlig außer Acht, da adlige Frauen grundsätzlich nicht selbst für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich waren und eine Unterscheidung von Arbeit und Privatleben nicht existierte. Stattdessen möchte ich in meinem Vortrag folgende Fragen behandeln. War sich Maria Theresia ihrer Ausnahmesituation bewusst und wie ging sie damit um? Wie inszenierte sie sich selbst und welche Eigenschaften wurden ihr einfach zugeschrieben? Aus den eingangs zitierten Worten von Sonnenfels spricht nicht nur Bewunderung für die Monarchin, sondern auch die Erinnerung an die schwierige Anfangsphase von Maria Theresias Regierungszeit. Wie ihr Vater Karl VI., so hatte auch die österreichische Bevölkerung lange auf die Geburt eines männlichen Thronfolgers gewartet, da eine weibliche Thronfolge stets Tür und Tor für Anfechtung und letztlich kriegerische Auseinandersetzung öffnete. Die Herrschaft der Weiber, die Gynäkokratie, wurde in juristischen Traktaten als die lasterhafte Umkehrung der natürlichen Ordnung verunglimpft. Dabei waren weibliche Herrscherinnen in dem dynastischen Staatsgefüge der frühen Neuzeit keineswegs selten, bestimmte hier doch in erster Linie die Geburt den Rang eines Menschen und erst an zweiter Stelle das Geschlecht. Frauen standen ebenso wie Männer im Dienst der Dynastie, deren Fortbestand sowohl durch die Zeugung von Nachwuchs als auch durch den Erhalt der Herrschaft und der beherrschten Territorien an sich garantiert werden musste. Zahlreiche Beispiele aus der frühen Neuzeit zeigen, dass Frauen mit derselben Legitimation und Akzeptanz herrschten wie Männer, auch wenn ihre Herrschaft stets eine Notlösung im Falle eines fehlenden männlichen Erben war. Elisabeth I. von England, Christina von Schweden oder Katharina II. Von Russland seien an dieser Stelle genannt. Viele weitere Beispiele in kleineren Herrschaftsgebieten und Fürstentümern wären anzuführen. Sie zeigen, dass die frühmoderne dynastische Herrschaftsfrauen weit mehr Möglichkeiten zur direkten oder indirekten Herrschaftspartizipation eröffnete, als es die institutionelle parlamentarische Herrschaft im 19. und frühen 20. Jahrhundert vermochte. Frauen waren als Netzwerkerin, Ehestifterin und Mätressen Teil der politischen Aushandlungsprozesse an fürstlichen Höfen. Sie konnten erben, für ihre unmündigen Söhne souverän regieren, als bruderlose Töchter sogar den Thron besteigen, alles aufgrund ihrer sozialen Stellung. Erst mit dem Staatsbildungsprozess im 19. Jahrhundert, der Frauen durch das Männerwahlrecht systematisch vom politischen Einfluss ausschloss, wurde ihr Handlungsspielraum ausschließlich auf das Heim und die Küche beschränkt. Noch heute scheint die dynastische Herrschaftsform Frauen zu bevorzugen, wenn man bedenkt, in wie vielen europäischen Monarchien Königinnen regieren oder regieren werden und in wie wenigen Republiken weibliche Staatsoberhäupter amtieren. Doch zurück ins 18. Jahrhundert. Kaiser Karl VI., Maria Theresias Vater, hat aufgrund der Erfahrungen des Spanischen Erbfolgekrieges, in dem die Habsburger ihre spanischen Gebiete an die Bourbonen verloren hatten, für die Unteilbarkeit seiner Länder eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die pragmatische Sanktion. Diese legitimierte in der Konsequenz auch die weibliche Erbfolge. Ich zitiere: Wenn aber, was Gott gnädig abwenden wolle, der Mannesstamm ihrer Majestät ausstirbt, dann sollen sie, also die Erbkönigreiche und Länder, an die hinterlassenen ehelichen Töchter nach dem Rechte der Erstgeburt gleichmäßig und ungeteilt kommen. Das bereits 1713, also 4 Jahre vor Maria Theresias Geburt, beschlossene Gesetz ließ Karl nach langwierigen diplomatischen Verhandlungen und mit vielen Zugeständnissen von diversen europäischen Mächten anerkennen. Doch als er am 20. Oktober 1740 recht unerwartet verstarb, war die pragmatische Sanktion und ihre Anerkennung nichts mehr wert. Bayern, das die pragmatische Sanktion nie anerkannt hatte, meldete eigene Ansprüche auf das Erbe an und Preußens neuer König Friedrich II. Marschierte binnen 6 Wochen in Schlesien ein. Auch in der österreichischen Bevölkerung begehrten viele gegen die weibliche Thronfolge auf, da sie es für unwürdig erachteten, von einer Frau regiert zu werden. Maria Theresia erklärte sich hingegen auf der bestehenden Gesetzesgrundlage nur wenige Stunden nach dem Tod ihres Vaters zur Landesherrin von Österreich und ebenso zur Königin von Ungarn und Böhmen. Am Hof selbst bemühten sich die Familienmitglieder ebenso wie die Minister und Berater um einen reibungslosen Regierungswechsel, der jegliche Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit im Keim ersticken sollte. Die Bemühungen um Normalität waren eine symbolische Botschaft an die europäische Öffentlichkeit. Die Tatsache, dass soeben eine der bedeutendsten Dynastien im Mannesstamm ausgestorben war, wurde verschleiert und stattdessen durch die Thronerbin Kontinuität propagiert. Dass die Situation trotzdem als unsicher bzw. gefährlich eingestuft wurde, lässt sich an der ungewöhnlich raschen Bekanntgabe des Termins für die niederösterreichische Erbhuldigung ablesen. Dieses Ritual war die symbolische Einsetzung des österreichischen Landesherrn, für den es im Erzherzogtum Österreich keine Krönung oder Intronisation gab. Da der niederösterreichische Adelsstand die bedeutendsten Familien aller Herrschaftsgebiete umfasste, hatte die in Wien praktizierte Erbhuldigung die größte Bedeutung und wurde stets als erstes abgehalten. Bereits am 22. November, gerade einmal einen Monat nach Karls Tod und während der großen Landestrauer, huldigten die 3 Stände des Landes ihrer neuen Herrin in der Wiener Hofburg. Der anschließende Festzug zur Messe am Stephansdom wurde als großes Spektakel inszeniert, welches durch einen großformatigen Kupferstich erhalten ist. Die Neugier der Bevölkerung war immens. Nicht nur an allen Fenstern, sondern auch auf den Dächern sind Menschen zu sehen. Ob diese Darstellung der Realität entspricht, ist jedoch nicht zu belegen. Der Kupferstich wurde gemeinsam mit einer Beschreibung der Erbhuldigung verlegt und sollte vor allem die Rechtmäßigkeit von Maria Theresias Thronfolge und die Loyalität ihrer Untertanen untermauern. Solche Darstellungen dienten der Herrscherrepräsentation und waren gespickt mit Botschaften an die Beobachter im Ausland. Warum war diese rasch durchgeführte Huldigung notwendig? Maria Theresia regierte bereits seit dem 20. Oktober. Der Staat und alle Institutionen funktionierten trotz Karls Tod weiter und auch ohne Krönung durfte Maria Theresia bereits den Titel einer Königin von Ungarn und Böhmen tragen. Doch trotz dieser rechtlichen Situation war in der frühen Neuzeit ein Herrschaftswechsel ohne Einsetzungsritual kaum denkbar. Gerade in Krisenzeiten hatten diese Übergangsrituale zudem eine herrschaftsstabilisierende Funktion. Sie beendeten die Phase der Unsicherheit und stellten die gesellschaftliche und göttliche Ordnung im Staate wieder her. Die niederösterreichische Erbhuldigung war keine Krönung. Ihr Kern war die Eidesablegung der Stände in der Ritterburg der Wiener Hofburg. Bei diesem Akt, über dessen Ablauf das Wienerische Diarium ausführlich berichtete, schworen die Vertreter der niederösterreichischen Stände, also Geistliche, Adelige und Bürger, Maria Theresia ihre Treue und sie versprach, ihre Rechte und Pflichten zu achten. Das gegenseitige Versprechen war ein heiliger Vertrag, der Maria Theresias Herrschaft öffentlich legitimierte. Wichtiger noch als die Erbhuldigung in Wien war für die Festigung von Maria Theresias Herrschaft die Krönung im Königreich Ungarn, vor allem wegen seiner Größe und militärischen Stärke. Zudem war die heilige Stephanskrone Ungarns der wichtigste Herrschaftstitel Maria Theresias, da Ungarn außerhalb des Heiligen Römischen Reiches lag und daher ein souveränes Königreich war. Aufgrund ihrer Schwangerschaft musste Maria Theresia die Krönung jedoch in den Juni 1741 verschieben. Ja, und das Jahr 1741 kann man mit Fug und Recht als das Schicksalsjahr Maria Theresias bezeichnen, da es reich an Krisen und Erfolgen war und es wesentlich ihr Bild in der öffentlichen Wahrnehmung prägte, das alle späteren Höhen und Tiefen überdauerte. Mit dem preußischen Einmarsch in Schlesien begann bereits im Dezember 1740 der österreichische Erbfolgekrieg. Im Januar 1741 starb die jüngste Tochter Maria Theresias. Von den drei bislang geborenen Töchtern lebte nur noch Maria Anna. So war insbesondere der Herrschaftsbeginn Maria Theresias von existenziellen Krisen für ihre Dynastie wie auch für Leib und Leben ihrer Untertanen gekennzeichnet. Die neu gegründete Dynastie Habsburg-Lothringen brauchte dringend einen Erben, um überleben zu können. Daher wurde die Geburt von Erzherzog Josef am 13. März 1741 frenetisch gefeiert. In der Bevölkerung wurde die Geburt des Thronfolgers als göttliches Zeichen gedeutet, eine Segnung von Maria Theresias Herrschaft und Belohnung ihrer Frömmigkeit und Tugendhaftigkeit. Das Zeremonialprotokoll vermerkte über die Geburt um 2 Uhr morgens erleichtert, dass, ich zitiere, die Ausgehung des männlichen Stammes des durchlauchtigten Erzhauses Österreich gottgnädig dadurch widersetzt worden. Unmittelbar nach der Entbindung wurde die Information, ein Thronfolger sei geboren worden, aus der Wiener Hofburg hinaus der wartenden Bevölkerung zugerufen, woraufhin, ich zitiere, ein immerwährendes Jubelgeschrei durch alle Gassen ging. Der Triumph an der Wiege wurde auch im Ausland schnellstmöglich verbreitet, denn mit einem männlichen Thronerben hatte Maria Theresia ihre Dynastie und damit auch ihre politische Situation gestärkt. Die Geburt von Josef wurde vor allem in der Hauptstadt Wien mit Illuminationen und Freudengerüsten gefeiert, die diverse weltliche und geistliche Institutionen, Adelige und auch die einfachen Bürgerlichen an ihren Gebäuden anbrachten. Freudengerüste gehören zu den ephemeren, also nur kurzzeitig errichteten Bauten, die aus Holz gezimmert und von Malern und Bühnenbildnern mit bemalten Leinwänden und Kerzen geschmückt wurden. Wie das Zeremonialprotokoll vermerkte, war die dreitägige Illumination der Stadt nach der Geburt eines Erzherzogs eine habsburgische Tradition. Es sei, Zitat, durch 3 Tage in der Stadt eine Illumination zu halten, anerwogen, ein solche jedes Mal bei beglückter Erstgeburt eines Erzherzogs observieret und niemalen unterlassen worden. Während bei allen bis 1741 erfolgten Geburten eines Erzherzogs die dreitägige Illumination der Stadt unmittelbar nach der Niederkunft stattfand, verschob Maria Theresia dieses Ritual auf die Tage nach ihrem öffentlichen Hervorgang aus dem Wochenbett, dem er etwa 6 Wochen nach der Geburt stattfand. Grund für die Änderung dieses Zeremoniells war das Geschlecht Maria Theresias. Adressat der städtischen Huldigung war nämlich stets der Kaiser, also der österreichische Landesherr gewesen. Deshalb war die Abwesenheit der Mutter, die noch im Wochenbett lag, irrelevant. Maria Theresia war jedoch nicht nur die Mutter eines Erzherzogs, sondern auch die Herrin der österreichischen Erblande und stand somit selbst im Mittelpunkt der Verherrlichung. Indem sie den Ablauf der Festlichkeiten änderte, verdeutlichte sie allen Wiener Bürgern ihre Rolle als Herrscherin und ihre Absicht, nicht als Mutter, sondern als Königin die Huldigungen zu empfangen. Zudem konnte sie erst nach dem Hervorgang die Illuminationen persönlich besuchen und sich von den Anwesenden bejubeln lassen. So richteten die Autoren der Sinnsprüche an den Wiener Gebäuden ihr Lob auch hauptsächlich an Maria Theresia und eben nicht an Franz Stephan, den Kindsvater. Erhalten geblieben sind diese durch eine gedruckte Sammlung aller Inschriften und Beschreibungen, die als wienerische Beleuchtungen zum Kauf angeboten wurden. Da zwar die Illumination an sich, nicht jedoch die Form ihrer Ausführung vom Hof angeordnet worden war, sind die wienerischen Beleuchtungen eine fruchtbare Quelle für die Frage, welche vom Hof ausgegebenen Botschaften und Devisen von der Bevölkerung aufgegriffen wurden und welche Meinung diese von Maria Theresia hatte. Josef wurde beispielsweise als Anker der Hoffnung oder als Aenas, also der neue Stammhalter, inszeniert, der die Rechtmäßigkeit von Maria Theresias Herrschaft bekräftigen, den Frieden bringen und die Dynastie neu erblühen lassen werde. Diese vielfach in bürgerlichen Illuminationen vorgenommene Interpretation versetzt Maria Theresia in die Rolle einer Regentin für ihren unmündigen Sohn und sah sie nicht, wie sie das selber beabsichtigte, als legitime und uneingeschränkte Landessouveränin an. 4 Jahre später, nach der Geburt ihres zweiten Sohns Karl, war ihre Herrschaft schon deutlich gefestigter. Hier war sie nun die Mutter deren Helden und des Vaterlandes und ihre Herrschaft sei legitimiert durch das Erbrecht und die Tugend. Dennoch war die Geburt von Josef eine Trendwende in der öffentlichen Wahrnehmung von Maria Theresia. Sie wurde nun als junge, schöne Frau und Mutter gesehen, die sich mit Tugend, Würde und Mut gegen die ungerechten militärischen Expansionsdrang gieriger, männlicher Aggressoren stellte. Zudem hatte sie mit der Geburt eines Erben eine in der zeitgenössischen Vorstellung ausschließlich weibliche Pflicht erfüllt, womit sie ihre Ansprüche auf ein männliches Amt stärken konnte. Eine Frau konnte sich nämlich nur dann mit männlichen Tugenden schmücken, wenn sie auch einem weiblichen Idealbild entsprach. Das war Maria Theresia mit Josefs Geburt gelungen. Nach dem Hervorgang aus dem Wochenbett konnten die Vorbereitungen für Maria Theresias Krönung in Ungarn beginnen. Hier stellte sich nach der Geburt von Josef zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit die Möglichkeit, Maria Theresia nicht nur vor der eigenen Bevölkerung, sondern vor allem in der Medienöffentlichkeit Europas zu inszenieren. Während die mit Privileg des Wiener Hofes gedruckten wienerischen Beleuchtungen vor allem die Loyalität aller Wiener Gesellschaftsschichten zur Landesherrin ausdrückte, sollte Maria Theresia mit der ungarischen Krönung in Pressburg, dem heutigen Bratislava, auch symbolisch die Macht in Besitz nehmen. Krönungen und Huldigungen waren die Verfassungsfeste der frühen Neuzeit. In der Abhaltung dieser Zeremonien wurde aus Theorie Wirklichkeit, aus Ansprüchen Herrschaftslegitimation und aus einem Mensch ein sakral erhöhter Monarch. Sein natürlicher und sterblicher Körper verschmolz für den Moment des Krönungsaktes mit dem unsterblichen politischen Staatskörper. Mensch und Herrschaft wurden eins. Gemäß der bis heute gültigen Theorie von Ernst Kantorowitsch über das mittelalterliche Königtum verfügte ein Herrscher stets über 2 Körper, seinen natürlichen, sterblichen Leib und den unsterblichen politischen Körper, der den Staat selbst symbolisierte. Während der natürliche Leib schwach sein konnte, bezog der politische Körper seine Stärke aus seiner historischen Legitimation und der Sakralität des Amtes. In der symbolischen Wirkmacht des Krönungszeremoniells kumuliert jedoch auch die göttliche und gesellschaftliche Ordnung. Dem Krönenden, meistens einem Bischof als Stellvertreter der kirchlichen Autorität, dem Gekrönten und den huldigenden Adeligen, Rittern und Bürgern wies der ritualisierte Akt ihren jeweiligen Platz im Herrschaftsgefüge der frühen Neuzeit zu. Die Gesamtheit der an der Zeremonie partizipierenden Gruppen und die vollzogenen Handlungen visualisierten die Staatsordnung, die erst durch jeden Vollzug erneut hergestellt und bekräftigt wurde. Deshalb waren Krönungen öffentliche Staatsakte, die so viele Personen und Gesellschaftsschichten wie möglich einbezogen. Man sieht es sehr schön hier an diesem Stich von dem Zug Maria Theresias als Königin durch Pressburg. Sie ist hier in der Mitte zu sehen. Natürlich begleitet von den adeligen Ungarns, von den Ständen. Aber hier vorne müssen auch die einfachen Untertanen sichtbar sein, denn auch sie müssen durch ihre Anwesenheit den Akt der Krönung legitimieren und ihm dadurch zustimmen. Das Krönungsritual schöpft seine Legitimation aus der jahrhundertealten Tradition und den unveränderten Teilen des festgeschriebenen Handlungsablaufs. Die Anciennität des Ritus verlieh diesem zudem eine ausnehmende Würde und wirkte zugleich identitätsstiftend, da Herrscher und Untertanen über Generationen hinweg an den unsterblichen Staatskörper band. Deshalb wurden die Elemente von Krönungsritualen nur äußerst selten und sehr behutsam variiert. Grundsätzlich galt es, Kontinuität zu bewahren. Diesen Kurs verfolgte auch Maria Theresia, die zu den Fragen der beratenden Hofkonferenz über das ungarische Krönungszeremoniell schrieb, ich zitiere, es ist nichts Neues, also sich nach dem vorigen Mal zu richten. Für die Berater der Hofkonferenz, die auf Basis historischer Dokumente und Zeremonialprotokolle die Krönung en Detail vorzubereiten hatten, sorgte jedoch die männliche Krönung einer weiblichen Herrscherin für Verwirrung. Anstatt des Rituals für die Königskrönung wollten diese die Zeremonien einer Königinnenkrönung für Maria Theresia anwenden. So wurde vorgeschlagen, dass Maria Theresia mit einer Hauskrone auf dem Kopf zur Krönung gehen sollte, wie dies bei der Krönung von ihrer Mutter Elisabeth Christine 1714 der Fall gewesen war. Denn die ungarischen Königinnen wurden nicht mit der Stephanskrone gekrönt, diese wurde ihnen während der Salbung nur über die rechte Schulter gehalten. Auch sprach sich die Hofkonferenz dagegen aus, Maria Theresia nach der Krönung das Krönungsschwert des heiligen Stephan umzugürten, mit dem der König in der Kirche drei Schwertstreiche vollzog. Das Krönungsschwert spielt im Krönungszeremoniell der Königinnen traditionell keine Rolle. Doch Maria Theresias Obersthofmeister Graf Sinzendorf widersprach diesen Vorschlägen mit dem Argument, dass, ich zitiere, eure königliche Majestät nicht als eine Gemahlin eines Königs, sondern wie ein König selbst gekrönt werden. Dieser machtpolitisch äußerst wichtige Umstand, dass Maria Theresia wie ein König selbst herrschte, musste seinen entsprechenden Ausdruck in der symbolischen Kommunikation und somit zuallererst im Krönungsritus finden. In diesem wurde dargestellt, was zugleich hergestellt wurde. Maria Theresia wurde zum König der Ungarn, völlig ungeachtet ihres biologischen Geschlechts. Besonders deutlich wird diese Tatsache im Akklamationsruf auf den neuen König. Vivat Domina Rex Nostra, zu Deutsch, es lebe die Herrin, unser König. Während der Krönungsmesse im Martinsdom wurde er so laut ausgerufen, dass die vor der Kirche ausharrende Bevölkerung diesen hören und aufgreifen konnten, wodurch er sich durch die ganze Stadt verbreitete. Er verdeutlicht wie kaum ein anderer Aspekt von Maria Theresias Krönung in Pressburg die juristischen, politischen und symbolischen Spezifika ihrer Herrschaft. Zwei Personen oder zwei Corpora werden in diesem Ruf angesprochen. Zum einen die weibliche Fürstin, also die Frau Maria Theresia als geborene Erzherzogin und Tochter des letzten ungarischen Königs. Zum anderen der neue ungarische König als rechtmäßiger Herrscher mit allen traditionellen Handlungsbefugnissen. Der Akklamationsruf, der in Maria Theresias Fall konkret eben ihre zwei Körper ansprach, ersetzte den üblichen Ruf Vivat Rex, der die Differenzierung zwischen natürlichem und politischem Körper bei einem männlichen Amtsträger verschleierte. Überdeutlich werden hier die in Kantorowitz' These benannten zwei Körper des Königtums angesprochen und machen deutlich, dass Maria Theresia einen zusätzlichen politischen Körper erhalten hatte. Und der wurde aufgrund der Herrschaftsauffassung der frühen Neuzeit als männlich definiert. Da jeder Herrscher jedoch seinen leiblichen Körper behielt, waren in diesem Konzept Frauen nicht von der Herrschaft ausgeschlossen. Das Geschlecht des natürlichen Körpers war für die Unsterblichkeit des politischen Körpers völlig unerheblich. Zudem bezog Maria Theresia ihre Legitimation zu herrschen nicht aus ihrem Erbrecht, sondern fortan auch aus dem absolvierten Krönungsritual. Wenngleich Frauen keine natürliche Legitimation zu herrschen besaßen, Maria Theresias politischer Körper, der als männlich definiert wurde, besaß diese Herrschaftslegitimation. Ihr Oberstkämmerer Graf Khevenhüller-Metsch, dessen Tagebuch eine unerschöpfliche Quelle über das Hofleben Maria Theresias darstellt, hielt fest, dass sich bei diesen Zeremonien, ich zitiere, zwischen den männlich oder weiblichen Geschlecht nicht wohl ein Unterschied machen, da die Majestät und Oberherrschaft bei beiden in gleicher Gestalt und Wesen haften. De facto bedeutet dies, ist Maria Theresia gekrönt, ist sie die unumstrittene Herrscherin und regiert mit derselben Autorität wie ihre männlichen Vorgänger.
Radio 100,7, die lasche de Viertrag opgeholt den 22. November 2017 am Kader von der Ausstellung 300 Jahre Maria Theresia, La Femme aux multiples couronnes, am Musée Dreieichlen. Ob dieser Platz hier mir ein Extrait aus der Partita en Do Major, ein Komposition vom Maître de Chapelle vom Karl VI., de Johann Joseph Fuchs. Die Mission lassen wir später ausklingen mit weiteren Extrait aus der Partita vom Komponist. Weiterlohm am Viertrag von der Dr. Sandra Hertel.
Ungeachtet dieser politischen Theorie des männlichen Königtums war Maria Theresia jedoch in Belangen gesellschaftlicher Schicklichkeit eine Frau, worauf auch im Krönungszeremoniell zu achten war. Selbstverständlich trug Maria Theresia ein prächtiges Krönungskleid und wurde beim Aus- und Einkleiden im Zuge der Salbung ausschließlich von Hofdamen bedient. Auch modisch sollte sie nach den Wünschen der Hofkonferenz an den spezifischen Gepflogenheiten des weiblichen Geschlechts orientieren. Die Hofkonferenz schlug vor, Maria Theresia solle auf dem Weg zum Martinsdom, ich zitiere, einen Aufputz in Form einer Krone aufhaben, der vor der Krönung jedoch leicht abzunehmen wäre. Maria Theresias Kommentar zu diesem Vorschlag lautete, Zitat, das können wohl die Männer sagen, die nichts von unserem Aufputz verstehen. Sie fuhr letztendlich ohne Kopfschmuck zur Krönungsfeier. Auch bei der Handhabung des symbolisch so bedeutsamen Krönungsschwerts wünschte die Hofkonferenz einen Kompromiss. Sie befürchtete nämlich, dass das Tragen der schweren Krönungsinsignie eine zu große Last für Maria Theresia darstellen könnte. Deshalb wurde das Schwert außerhalb seines zeremoniellen Gebrauchs von dem zuständigen Magister auf einem samtenen Polster getragen. Diese Vorkehrung geschah im Bewusstsein der Medienwirksamkeit dieses Krönungsfestes. Das ganze Zeremoniell war auf die Betonung und Sichtbarmachung der Stärke und Legitimität der gekrönten Herrscherin zugeschnitten. Die Schwertstreiche, zuerst 3 in der Kirche und anschließend 4 auf dem Krönungshügel, symbolisierten den Schutz des Landes durch den starken und militärisch potenten Herrscher. Ein aufgrund der körperlichen Schwäche der Königin zu Boden fallendes Schwert hätte eine katastrophale symbolische Botschaft ausgestrahlt. Ein zentrales Element des ungarischen Krönungszeremoniells wurde jedoch unverändert praktiziert. Der Ritt des neuen Herrschers auf den Krönungshügel, wo er auf dem Pferd sitzend 4 symbolische Schwertstreiche in alle Himmelsrichtungen ausführte. Das Ritual symbolisierte die Verteidigung des Landes vor Feinden durch den Herrscher. Es visualisierte die zwei Körper Maria Theresias in besonderer Weise, denn sie führte das Ritual mit dem Schwert als Symbol männlicher Herrschaft in der Hand aus, während sie dabei auf einem prächtigen Kleid im Damensattel ritt. Maria Theresia konnte das bedeutsame Ritual, das mit Spannung erwartet worden war, fehlerfrei ausführen. Sie hat extra für diesen Moment vorher reiten gelernt und hatte dann große Freude an dieser Tätigkeit gefunden. Vor allem in der medialen Rezeption des Krönungsfestes stand der Ritt auf dem Krönungshügel im Zentrum der Betrachtung. War er doch in dieser Form unter den europäischen Krönungsritualen einzigartig. Als ungarisches Spezifikum genoss er auch in der Bevölkerung eine große Beliebtheit und wirkte dadurch identitätsstiftend. Die Tatsache, dass er 1741 von einer Frau ausgeführt wurde, war offenbar auch von Zeitgenossen als faszinierende Ausnahme angesehen worden. Im Wienerischen Diarium und gedruckten Krönungsbeschreibungen wurde berichtet, dass Maria Theresia im Galopp auf den Krönungshittel geritten und die vier Schwertstreiche auf dem Pferd sitzend, ich zitiere, mit Erstaunen deren Umstehenden kraftvoll und ohne Zögern vollzogen habe. Der symbolische, zeremonielle wie auch politische Triumph ihrer Krönung, der in diesem Moment zu kulminieren schien, war dann auch das beliebteste Motiv der visuellen Rezeption des Krönungsereignisses. Als Icon oder Symbol ihrer erfolgreichen Herrschaftssicherung im wichtigsten Herrschaftsgebiet diente er ihrer Vermarktung im In- und Ausland. In Wien war ein Stich des Krönungsritts bereits 2 Wochen nach der Krönung für 10 Kreuzer zu erwerben. In der ungarischen Krönungszeremonie hatte sich Maria Theresia somit als starke und legitime Herrscherin inszeniert und damit eine Botschaft an ihre Feinde im österreichischen Erbfolgekrieg gesandt. Sie werde sich nicht unterwerfen, sondern ihr Recht verteidigen. Zudem machte sie deutlich, dass sie selbstverständlich selbst herrschen werde, denn ihr Gemahl spielte bei den Feierlichkeiten überhaupt keine Rolle. Von Stefan durfte lediglich inkognito von einem kleinen Gerüst im Martinsdom zusehen. Bei dem anschließenden Krönungsmahl saß er am Rande des Tisches neben der Schwester Maria Theresias. Doch trotz der Demonstration von Stärke war die militärische Lage im Erbfolgekrieg desolat. Und so dominierte die öffentliche Wahrnehmung einer vom Schicksal getroffenen Frau, die aus einer dramatischen Krise errettet werden müsse. Dieses Narrativ einer bedrängten Frau und Mutter machte sich Maria Theresia beim Ungarischen Landtag im September 1741 selbst zunutze, indem sie die anwesenden ständischen Vertreter um militärische Hilfe für ihre Person und ihre Kinder im österreichischen Erbfolgekrieg anflehte. Dieses Vorgehen, das letztlich zu einer Legende stilisiert wurde, war sehr riskant, weil bislang nie ein Habsburger seine Herrschaft durch das Erzeugen von Mitleid durchgesetzt und so Gefolgschaft eingefordert hatte. Sie erwies sich jedoch als großer Erfolg, denn insbesondere die Ungarn standen fortan loyal zu ihrer Königin und die Tapferkeit und Treue der ungarischen Soldaten entwickelte sich zu einem eigenständigen Topos ihrer Herrschaftsinszenierung. Zum Mythos würde diese Begebenheit, weil Jahre später entstandene Zeichnungen und Stiche Maria Theresia mit dem kleinen Erzherzog Josef auf dem Arm darstellten, obwohl dieser zu der Zeit gar nicht in Pressburg gewesen war. Die bildliche Inszenierung formte das historische Geschehen im Sinne einer schicksalsschweren Lebenserzählung um und ersetzte es schlussendlich, was vor allem die Wirkmacht visueller Medien unterstreicht. Maria Theresia war sich der Wirkung ihrer Inszenierung wohl bewusst und sorgte selbst für die Verbreitung ihres Porträts mit Erzherzog Josef. Dieses schickte sie beispielsweise ihrem Feldmarschall Ludwig Andreas Graf Khevenhüller im Januar 1742 und kommentierte dazu, ich zitiere, hier hast du eine von der ganzen Welt verlassene Königin vor Augen mit diesem männlichen Erben. Was vermeinst du, will aus dem Kind werden? Die Strategie, in der Öffentlichkeit Gefühle zu zeigen, um das Mitgefühl und die Zuneigung der Bevölkerung zu erringen, war in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts noch völlig neu und ungewöhnt. Sie ergab sich auch vielmehr zufällig und wurde von Maria Theresia und ihren Beratern nicht vorausschauend ersonnen und planmäßig umgesetzt. Ihr Auftritt vor dem Ungarischen Reichstag ist vielmehr auf Maria Theresias großes Talent zurückzuführen, Situationen instinktiv richtig einzuschätzen und entsprechend reagieren zu können. Dass sie nicht von Beginn an einen Gefühlskurs fahren wollte, lässt sich anhand einer überlieferten Schilderung belegen. Als Maria Theresia nach ihrer böhmischen Krönung in Wien eintraf, erwartete sie eine große Volksmenge an der Anlegestelle. Aufgrund der Begeisterung des Volkes und der zahlreichen Vivat-Rufe, die bei solchen Gelegenheiten immer ertönten, soll Maria Theresia vor Freude geweint haben. Der sie begleitende Oberstkämmerer, Graf Khevenhüller-Metsch, schrieb in seinem Tagebuch, dass Maria Theresia dadurch die Liebe des Volkes zur Herrscherin besonders vertieft habe und empfahl ihr in Zukunft, ich zitiere, desto mehr solchen Werken, die sie beliebt machen, zu leisten. Dies zeigt, dass der Hof in der frühen Neuzeit selbst nicht genau wusste, welche Auftritte der Herrscherin zum Erfolg führten, man gute Erfahrungen jedoch zu wiederholen versuchte. Im höfischen Alltag galt es für Maria Theresia zu Beginn ihrer Herrschaft, Kontinuität und Normalität zu vermitteln. Diverse Zeremonien, wie etwa Botschafteraudienzen, Verleihungen oder Belehnungen, wurden so exakt wie möglich nach den überlieferten Protokollen aus der Zeit Karls des VI. Abgehalten. Dabei war die größte Veränderung in den ersten 5 Jahren von Maria Theresias Herrschaft nicht ihr Geschlecht, sondern die Tatsache, dass Wien kein Kaiserhof mehr war. Zwar hatte Karl der VI. Beabsichtigt, seinen Schwiegersohn Franz Stephan von Lothringen zum Kaiser wählen zu lassen, doch der österreichische Erbfolgekrieg hatte dies verhindert. Stattdessen wurde der Wittelsbacher Karl 1742 zum römischen Kaiser gewählt und gekrönt. Zuvor hatte er die böhmische Hauptstadt Prag erobert und sich dort von den böhmischen Ständen als König huldigen lassen, was man in Wien natürlich zu ignorieren versuchte. Eine Krönung zum böhmischen König konnte jedoch nicht erfolgen, weil die Krönungsinsignien, darunter auch die heilige Wenzelskrone, in Wien lagen. Kurz darauf ließ sich Karl auch von den oberösterreichischen Ständen in Linz huldigen, sodass kurzfristig auch eine Besetzung Wiens durch die bayerischen und preußischen Truppen befürchtet wurde. Die Rückeroberung der verlorenen Gebiete hatte somit höchste Priorität. Trotz des Krieges ging der höfische Alltag in Wien weiter. Zum einen, um Normalität zu propagieren und zum anderen, um die Loyalität des Adels nicht zu verlieren. Maria Theresia liebte Bälle und das Theater und suchte auch ihre Hofgesellschaft in diese Spektakel einzubeziehen. Ein besonders hervorzuhebendes Ereignis war das Damenkarussell am 2. Januar 1743 in der Winterreitschule. Obwohl es bereits länger geplant gewesen war, konnte es kurz nach der Rückeroberung von Prag abgehalten und so als Fest explizit für dieses Ereignisses propagiert werden. Es handelte sich dabei um eine Variation der auch noch im 18. Jahrhundert am Hof beliebten Turnierspiele, bei denen Adelige ihre ritterlichen Tugenden bewiesen und zu Pferd oder im Karussellwagen gegen hölzerne Gegner, entweder Osmanen, Schwarzafrikaner oder mythologische Dämonen, kämpften. Diese Karussells waren an unterschiedlichen europäischen Höfen als singuläre Festereignisse zu besonderen Gelegenheiten, häufig Hochzeiten, aufgeführt worden und dienten der Propagierung von Stärke und Pracht. Sie wurden sowohl durch detaillierte Festbeschreibungen als auch durch Kupferstiche festgehalten, um konkurrierende Höfe zu beeindrucken und die eigene Größe zu inszenieren. Am Wiener Hof wurden Karusselle als eine Art Turnieroper aufgeführt, bei dem die musikalische Choreografie wichtiger war als der militärische Wettbewerb. Dennoch waren Präzision, Geschick und Körperbeherrschung notwendig, weshalb diese Turniere oft monatelang geprobt wurden. Neben Maria Theresia und ihrer Schwester nahmen noch 14 weitere Damen aus den wichtigsten Adelsfamilien des Landes teil. Das Karussell war eine Sensation, weil es bislang ausschließlich von Männern praktiziert worden war und noch nie von Frauen. Maria Theresias Oberstkämmerer Khevenhüller-Metsch, den wir heute schon mehrfach gehört haben, berichtete auch über dieses Ereignis in seinem Tagebuch. Ich zitiere, überhaupt war das Spektakel seiner seltsamen und Neuigkeit halber würdig anzusehen. In den Zeremonialprotokollen des Hofes wurde vermerkt, dass alle Anwesenden verwundert über die vorzügliche Geschicklichkeit der Königin gewesen seien. Ich zitiere, wie denen auch die übrige sowohl reitende als auch fahrende Ritterinnen ihre dem schönen Geschlecht sonst nicht gemeine Erfahrenheit in Reiten, Stechen, Schießen, Werfen und Aufheben mit solcher wohlanständigen Art und Geschicklichkeit dargetan, dass viele auch geübte Kavaliers sie darin zu übertreffen Mühe gehabt haben dürften. Das ist natürlich auch sehr geschönt. Maria Theresia führte in dieser Inszenierung wie zu keinem anderen Zeitpunkt ihrer Regierungszeit deutlich vor, dass an der Spitze des Wiener Hofes eine Frau stand. Da die Beherrschung der Reitkunst traditionell dazu diente, die Führungsqualitäten des Adels zu beweisen, demonstrierten die teilnehmenden Frauen ihre Befähigung zur Herrschaft in Sphären, die üblicherweise nur Männer vorbehalten waren. Und diese implizit vermittelte Botschaft war die eigentliche Sensation des Spektakels. Kevin Hüller-Metsch berichtete in seinem Tagebuch beispielsweise, dass viele Männer überrascht waren, weil es zu keinen Unfällen gekommen war. Ein großes Gesprächsthema war zudem, dass außer Maria Theresia, die zu dem Zeitpunkt nämlich schwanger war, alle reitenden Damen im Herrensitz saßen. Maria Theresia hätte eigentlich gar nicht an so einem Ritt teilnehmen dürfen, hat aber ihre Schwangerschaft noch ein bisschen länger geheim gehalten als sonst. Insofern könnte man zugespitzt von einer kleinen Machtdemonstration der Frauen um Maria Theresia gegenüber dem männlichen Hofstaat sprechen. Doch Maria Theresia kommunizierte das Damenkarussell lediglich als besondere Solennität. Denn es stellte die natürliche Ordnung der Geschlechter so sehr auf den Kopf, dass der Rollentausch nur im geschützten Ort des Spiels und der theatralen ephemeren Inszenierung existieren konnte. Eine daraus abgeleitete Neuordnung höfischer Machtverhältnisse war undenkbar. Als einmaliges Ereignis jedoch konnte der spielerische Charakter, ähnlich wie im Karneval, die provokanten Botschaften für den Moment entschärfen, was den nachhaltigen Eindruck des Spektakels jedoch nicht schmälerte. 25 Jahre nach dem Ereignis ließ Maria Theresia das Damenkarussell durch ihren Hofmaler Martin van Meitens in diesem großformatigen Gemälde darstellen. Das Bild wurde im Vorzimmer ihres Appartements in Schloss Schönbrunn angebracht und mit einer beschreibenden Legende versehen, die alle 16 Damen des Karussells namentlich aufführte. Mit diesem Bild erinnerte die bereits verwitwete Maria Theresia an einen ihrer größten Erfolge. Zum einen ermöglichte der Sieg in Prag ihre Krönung zur böhmischen Königin und somit die Sicherung eines großen und wichtigen Herrschaftsgebietes. Und zum anderen zeigte das Bild auch ihren Triumph, ihr Erbe als Frau verteidigt zu haben. Beides waren erinnerungswürdige Momente ihres Lebens, die sie für die Nachwelt verewigen ließ. Im April 1743 wurde Maria Theresia dann in Prag zur böhmischen Königin gekrönt. Auf dem Rückweg nach Wien machte sie auch in Linz Station, um sich von den oberösterreichischen Ständen huldigen zu lassen, die ein Jahr zuvor dem bayerischen Kurfürsten die Treue geschworen hatten. Als dieser, also Karl VII., 1745 starb, war endlich der Weg frei, die Kaiserkrone wieder zurück in das Haus Habsburg zu holen. Maria Theresia entsandte sofort vertraute Minister, die bei den Kurfürsten die Wahl von Franz Stephan zum römischen Kaiser betreiben sollten. Im Sommer 1745 wurde die traditionell in Frankfurt abzuhaltende Krönungszeremonie durch den Wiener Hof vorbereitet. Dabei wurde auch die Krönung Maria Theresias zur Kaiserin geplant. Diese gab jedoch gleich mehrfach gegenüber unterschiedlichen Hofstellen bekannt, dass sie die Krönung zur Kaiserin ablehne. Die Verweigerung, die sowohl für ihre Minister als auch ihren Gemahl nicht nachzuvollziehen war, gab Anlass zu Spekulationen, damals wie heute. Franz Stephan beauftragte sogar seinen Vertrauten Anton Corfitz Graf Ulfeld mit der Monarchin zu sprechen und diese umzustimmen. Ulfeld konnte Franz Stephan keinen Erfolg berichten, stellte aber Mutmaßungen über die Beweggründe Maria Theresias an. Er schrieb: Sie sieht diese Krönung als nachrangig gegenüber den beiden männlichen Kronen an, die sie trägt, und sie hat einmal gesagt, für eine Krönung wolle sie nicht mehr ihr Geschlecht wechseln. Maria Theresia unterscheidet also ihre männlichen Kronen, nämlich die vom Vater ererbten Herrschaftswürden in Böhmen und Ungarn, von einer weiblichen und damit minderwertigen Kaiserinnenkrone. Juristisch und politisch war die Differenzierung von weiblichen und männlichen Herrschaftstiteln aus Maria Theresias Perspektive ganz logisch. Sie unterschieden sich zum einen in der Form des Anspruchs auf die Krone und zum anderen in den aus der Krone abgeleiteten Handlungsbefugnissen. Im Falle der männlichen Krone trug sie diese aus ihrem Geburtsrecht und wurde durch sie zur Alleinherrschaft ermächtigt. Im Falle der weiblichen Krone, also der Kaiserinnenkrone, trug sie diese aufgrund der Eheschließung mit dem gewählten Kaiser und erhielt keinerlei Regierungskompetenzen. Machtpolitisch waren die böhmische und die ungarische Krone für sie persönlich also wesentlich wertvoller. Da der Titel einer Kaiserin allerdings einen höheren Rang verlieh als ein königlicher, nahm Maria Theresia den Titel einer Kaiserin ganz selbstverständlich an und ließ sich auch nach dem Tod Franz Stephans noch als Kaiserin Wittib bezeichnen. Ihre Ablehnung konzentrierte sich daher nicht auf die Kaiserinnenwürde an sich, sondern lediglich auf die abzuhaltende Krönungszeremonie. Denn nach der Logik symbolischer Politik in der frühen Neuzeit wurde ein politischer, gesellschaftlicher oder rechtlicher Zustand hergestellt, in dem er dargestellt wurde. Bei einer Kaiserinnenkrönung hätte Maria Theresia die untergeordnete Rolle einer Gemahlin eingenommen und zugleich ihren natürlichen, weiblichen Körper in der Reichsöffentlichkeit sichtbar werden lassen. Sie hätte sich also wieder in die natürliche Geschlechterordnung eingereiht. In Kenntnis der Bedeutung von Symbolik als Teil der Herrscherrepräsentation hat Maria Theresia sich klug entschieden und zu Recht auf die Krönung in Frankfurt verzichtet. Sie hat sie sich aber nicht entgehen lassen und der Krönung ihres Mannes hier von einem Balkon aus zugesehen. Die symbolische Inszenierung ihrer Herrschaft bei öffentlichen Auftritten und im Rahmen von Zeremonien war nur ein Teil ihrer Herrscherrepräsentation. Insbesondere die bildende Kunst bot in der frühen Neuzeit vielfache Möglichkeiten der Inszenierung und Verherrlichung von Herrscherpersönlichkeiten in Medaillen, Gemälden oder Fresken. Maria Theresia ist in besonders intensiver Weise in bildlichen Medien dargestellt worden, wobei nur ein Bruchteil des umfangreichen Materials tatsächlich von ihr in Auftrag gegeben und die Ausführung mitbestimmt worden war. Vielfach diente ihr Bild als Stellvertreter für die abwesende Monarchin, vor allem in weit entfernt liegenden Herrschaftsgebieten, wie es Luxemburg aus der Wiener Perspektive ja auch war. Dazu möchte ich Ihnen das jetzt anhand eines schönen Beispiels zeigen. Dieses Porträt, was Sie hier sehen, ist von Ihrem Hofmaler Martin van Meitens am Wiener Hof entstanden, in Ihrem Auftrag von ihr persönlich bezahlt. Martin van Meitens hat zahlreiche Gemälde von ihr hergestellt und sie hat ihm nur einmal Porträt sitzen müssen, deswegen mochte sie ihn auch so gerne. Und er hat dann immer wieder dasselbe Gesicht in unterschiedliche Porträtdarstellungen eingearbeitet. Diese Porträts wurden dann Kupferstichern zur Verfügung gestellt, die davon Kopien anfertigen konnten. Und das taten sie nicht im Auftrag des Hofes, sondern aus eigenem wirtschaftlichen Interesse, weil Maria Theresia gerade zu Beginn ihrer Herrschaft ein regelrechter Verkaufsschlager war und sich das Ganze finanziell lohnte. Diese Kupferstiche wurden dann über die Stecher- und Verlegerzentren in Augsburg und Nürnberg weiter kopiert und verbreitet und davon konnte man dann wiederum Kopien anfertigen, wie beispielsweise dieses Porträt, was Sie wahrscheinlich alle aus der Ausstellung hier unten kennen und auf das Herr Reinhardt schon hingewiesen hat. Man sieht hier sehr schön, dass die gesamte Inszenierung von dem Kupferstich von Kilian übernommen wurde in diesem Porträt. Nur hat der Maler Maria Theresia eine andere Blickrichtung gegeben und damit meiner Meinung nach dieses Bild auch etwas dynamischer gestaltet als die Vorlage. Wir sind uns nicht ganz einig, wenn ich das mal so wiedergeben darf, oder wir wissen es einfach nicht, ob dieses Porträt auch schon zu Maria Theresias Lebzeiten hier in Luxemburg war oder ob es später hierher gekommen ist. Es ist aber definitiv ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich das Bild Maria Theresias auch in die entfernten Herrschaftsgebiete ausbreitete. Ich komme zum Schluss. Maria Theresia war keine emanzipierte Frau nach modernen Vorstellungen. Ihre Herrschaft sah sie durch ihre Geburt legitimiert, an der Prämisse, dass Männer traditionell über den Frauen standen und ihnen die Herrschaft bevorzugt zustand, wollte sie nichts ändern. Besonders deutlich wird diese Ansicht in den Briefen, die Maria Theresia an ihre Lieblingstochter Marie-Christine anlässlich ihrer Eheschließung mit Prinz Albert von Sachsen schrieb. Albert, der auch Statthalter der österreichischen Niederlande war und dessen Porträt Sie auch unten in der Ausstellung sehen können, war von niedrigerem Rang als seine Gemahlin, weshalb Marie-Christine nicht in sein Haus einheiratete, sondern zeitlebens eine Erzherzogin blieb. Gemeinsam nahm das Paar die Statthalterschaft in Ungarn auch wahr, wo Marie-Christine als Tochter der ungarischen Königin den höheren Rang einnahm. Maria Theresia warnte ihre Tochter jedoch davor, sich diesen höheren Rang und die damit einhergehende Überlegenheit anmerken zu lassen. Die Geschlechterhierarchie in der Ehe musste gewahrt bleiben. Maria Theresia schrieb dazu, ich zitiere, »Eure Lage ist in dieser Hinsicht ebenso heikel wie die meine. Lasset ihn nie eure Überlegenheit fühlen.« Vor allem in der Öffentlichkeit und in Regierungsangelegenheiten durfte das Machtverhältnis nicht auf den Kopf gestellt werden. Ich zitiere wieder, niemals dürft ihr selbstständig Entscheidungen treffen, sondern eure Gespräche und Antworten sollen sich nach dem richten, was euer Gemahl für gut befindet. Und nicht vergessen, dass die Regierungsgeschäfte die Wege einzuhalten haben, die dafür vorgesehen sind. Maria Theresia legte demnach Wert darauf, dass ihre Töchter ihren Platz in der Welt, ob in der Gesellschaft oder in der Ehe, richtig definierten und sich keinesfalls Einfluss und Macht verschafften, die ihnen nicht zustanden. Maria Theresias Macht resultierte aus ihrem Geburtsrecht. Nur dies ermöglichte es ihr, selbst zu herrschen und an ihren Erbländern über ihrem Mann zu stehen. Ihren Töchtern vermittelte sie jedoch, dass eine Frau sich grundsätzlich keine Herrschaftsrechte anmaßen dürfe und ihr spezieller Fall kein Vorbild für die Ehefrau eines Königs sein konnte. Der preußische Botschafter Graf Podewils formulierte 1747 interessante Beobachtungen über die Person der Kaiserin-Königin, die durch seine Briefe an König Friedrich II. Von Preußen erhalten sind, also an Maria Theresias Gegner. Er schrieb über die Beliebtheit Maria Theresias bei ihren Untertanen, ihren scharfen Verstand, ihr einnehmendes Wesen und ihr Geschick im Umgang mit Beratern und Bittstellern. Über ihre Rolle als Herrscherin in einem männlichen Amt kam er zu folgendem Urteil. Ich zitiere, sie gibt sich überhaupt Mühe, die Schwächen ihres Geschlechts zu verleugnen und strebt Tugenden an, die am wenigsten zu ihr passen und die Frauen selten besitzen. Es scheint, als sei sie ärgerlich, als Frau geboren zu sein. Dieses Urteil mag aus der Perspektive eines Mannes in der frühen Neuzeit verständlich sein, zumal Maria Theresia gerade in den Kriegen gegen Friedrich II. Von Spottversen und Karikaturen vor allem aufgrund ihres Geschlechts verunglimpft wurde. Doch lassen ihre eigenen Äußerungen eine andere Einschätzung zu. Denn Maria Theresia nutzte explizit die Kombination weiblicher und männlicher Tugenden und Eigenschaften, um sich zu inszenieren und ihre besondere Funktion als Landesmutter und Königin zu erfüllen. Mit großem Erfolg. Sogar ihr Gegner Friedrich II. Von Preußen hat diese Leistung, sowohl eine große Frau als auch ein großer Herrscher zu sein, nach ihrem Tod anerkannt, indem er auch auf ihre zwei Körper verweist. Ich zitiere, sie hat ihrem Thron und ihrem Geschlecht Ehre gemacht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank.